Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unsere heutige Gästin, die Leiterin des Willy-Brandt-Hauses Lübeck, Dr. Bettina Greiner. Herzlich willkommen, liebe Bettina Greiner. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Ich würde, wenn Sie erlauben, den ZuschauerInnen zu Beginn kurz einen kleinen Einblick in Ihren wirklich beeindruckenden Werdegang geben und starte einfach mal los, wenn Sie keine Einwände haben. Sie sind in Hannover geboren. Sie haben Ihre Schulzeit im Internat und auch in den USA verbracht. Sie waren als Au-pair in Japan, haben eine Ausbildung zur Speditionskauffrau gemacht, später Geschichte, Amerikanistik und Politikwissenschaft in Frankfurt und Hamburg studiert, danach promoviert, an der Schnittstelle zwischen Geschichte, Wissenschaft und Organisation, Vermittlung als Historikerin und Koordinatorin gearbeitet und seit 2018 sind Sie für die Willy-Brandt-Stiftung als Leitung des Willy-Brandt-Hauses in Lübeck tätig. Sie haben zahlreiche Aufsätze, Rezensionen, auch Bücher geschrieben und Sie halten regelmäßig Vorträge oder moderieren auch. Korrekt?
Ja. Klingt schön, wenn man es so hört.
Schon, ist auch mal ganz schön, oder? Ich würde gleich mal gerne einmal eine kleine Frage stellen, weil es so spannend und toll klingt, wie ich finde. Sie waren als Au-pair in Japan.
Ja, das war auch toll, muss ich sagen. Ich war für eine amerikanische Familie in Tokio ein Jahr lang mit zwei kleinen Kindern. Der einzige Wermutstropfen ist vielleicht, dass ich seitdem von dem Konzept Au-pair nicht mehr überzeugt bin, denn man ist jung, man will raus, man löst sich aus eigenen Familienkontexten und wird in eine andere Familienlogik hineingestopft und hat dann auch noch echt eine Hucke voll an Verantwortung für kleine Kinder. Nichtsdestotrotz, das war der Weg für mich, rauszukommen, wegzukommen aus Deutschland. Das war mein größter Wunsch damals. Ich war ja auch vorher ein Jahr in den USA. Und dass ich nach Tokio zu dieser Familie gegangen bin, das war reiner Zufall. Es hat mich jemand gefragt und ich habe ja gesagt und fand es fantastisch. Ich fand es wirklich fantastisch. 1989, Tokio ist damals eine ganz andere Stadt gewesen. Wenn ich heute mit Leuten rede, die dort zu Besuch waren, die dort Urlaub gemacht haben, erkenne ich die Stadt nicht wieder oder aus den Erzählungen erkenne ich sie nicht wieder. Aber damals war diese unglaublich starke Kultur, es ist eine sehr starke Männerkultur auch, das Nebeneinander von einer fantastischen Modernität mit einer unglaublich interessanten Geschichte und so einer starken Kulturverbundenheit, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe auch leidlich gut Japanisch gesprochen, das war sozusagen mein Salär. Ich habe sehr guten Japanischunterricht bekommen, aber wie immer, was man nicht pflegt, ist dann irgendwann weg. Und so ist es leider. Und es ist auch, dieses Jahr in Japan ist auch aus meinem Leben irgendwie inhaltlich rausgerutscht, so sehr mich das beeinflusst hat und so viel Freude und Spaß ich daran hatte. Ich habe dann ja was ganz anderes gemacht. Und insofern sind mir dann lange Jahre die USA viel näher gewesen. Also auch durch das Amerikanistikstudium, durch Familie, durch Freunde, durch meinen Mann, durch Reisen. Aber wir waren jetzt vor 3 oder 4 Jahren in Seoul, für ein paar Tage. Aber da hat es mich wieder richtig angefixt, mich viel mehr und viel intensiver mit Asien zu beschäftigen und es vielleicht auch zu bereisen. Ich möchte für mein Leben gerne mal nach Shanghai.
Ja.
Einfach, also ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie zu blöde klingt, aber es gibt einen James Bond mit Daniel Craig, da sind Ausnahmen aus Shanghai, das finde ich so faszinierend.
Ja.
Das möchte ich gerne mal sehen.
Ja, da wäre ich aber auch dabei. Also ich finde auch, Asien ist unglaublich faszinierend. Ich kenne bis jetzt nur Vietnam, Kambodscha und Thailand, aber ich würde auch so gerne noch sehr viel mehr dort sehen.
Also ich bin dann, das ist nicht gut ausgegangen in der anderen Familie und bin dann 3 Monate mit dem Rucksack durch Asien gereist, alleine. Das würde ich auch nicht unbedingt sofort jedem weiter empfehlen, weil man als Frau alleine eben auch auf Dinge verzichten muss und das muss man auch lernen. Aber es war fantastisch. Hongkong damals, Thailand, dann bin ich, also irgendwann war ich dann auf Bali und da bin ich dann auch kleben geblieben, weil ich es so wunderschön fand und so geliebt habe. Aber ich möchte nicht zurück. Ich möchte es nicht. Ich möchte es so, wie ich es in meinem Herzen habe, in meiner Erinnerung behalten können, halt in dieser Zeit vor dem Massentourismus, vor den riesigen Hotelkomplexen und allem, was dort jetzt ist. Ja.
Schön, danke für die kleine Reise, den kleinen Ausflug. Jetzt sind wir in Lübeck beim Willy-Brandt-Haus. Erstmal die Frage, was ist das Willy-Brandt-Haus in Lübeck für die, die es nicht kennen, und oder auch die Willy-Brandt-Stiftung? Was zeichnet die beiden aus?
Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, und das klingt jetzt erstmal sehr formal, ich entschuldige mich quasi vorab, die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung ist eine der insgesamt 7 Politiker-Gedenkstiftungen, die, auch das muss man kritisch anmerken, bisher nur Männern gewidmet sind, was schlicht und ergreifend auch daran liegt, dass man als Politiker, als bedeutender Politiker zunächst einmal verstorben sein muss, bevor man ein solches Haus, eine solche Stiftung gewidmet bekommt. Diese Stiftungen sind Bundesstiftungen und es ist unser gesetzlicher Auftrag, für uns jetzt als Willy-Brandt-Haus und als Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, an das politische Leben und die politische Biografie Willy Brandts zu erinnern. Erster sozialdemokratischer Bundeskanzler, Friedenspreisträger, großer Europäer, ein großer Visionär für eine gerechtere Gesellschaft, auch in Nord-Süd-Fragen. Über die politische Biografie dieser Person die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte der Demokratie in Deutschland des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Wenn man jetzt alle diese 7 Politiker-Gedenkstiftungen nebeneinander legte, das ginge dann von Bismarck bis Kohl, und sich das wie ein Buch vorstellt oder wie Bücher vorstellt, dann blättert sich die Demokratiegeschichte Deutschlands auf. Und das ist ein unglaublich spannendes und unglaublich wichtiges Konzept und unterscheidet uns auch ganz eindeutig von den parteinahen Stiftungen. Das kann immer kein Mensch auseinanderhalten. Ich habe das auch erst gelernt, seitdem ich für eine Politiker-Gedenkstiftung tätig bin. Aber parteinahe Stiftungen beschäftigen sich primär mit der Geschichte einer Partei und schulen und informieren Parteimitglieder und haben also eher ein Programm, das die Geschichte der Partei betrifft, und Politiker-Gedenkstiftungen in ihrer Summe verhandeln die Geschichte der Demokratie. Und das ist eine unglaublich anregende, eine unglaublich spannende und auch inspirierende Aufgabe. Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung hat inzwischen 3 Standorte. Einen in Berlin, wo er als regierender Bürgermeister tätig war, in Unkel, wo er dann später verstorben ist, und in Lübeck, wo er 1913 als Herbert Frahm geboren wurde. An allen 3 Standorten haben wir Ausstellungshäuser. Wir sind also im klassischen Sinne kein Museum, sondern diese Ausstellungshäuser sind Teil unseres Auftrags zusammen mit dem Bildungsprogramm und den Informationsangeboten, die wir anbieten. Und die sind ganz breit gefächert und richten sich an, technischer Begriff, an alle Zielgruppen, also an Schülerinnen und Schüler, an Migrantinnen und Migranten, an Lübecker und Lübeckerinnen, an Touristen. Wir versuchen einfach, für die Demokratie zu begeistern über die Biografie dieser Person, die, wie ich persönlich finde, eben eine Biografie hat, für die man sich auch begeistern kann.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also was hat Sie bewegt, die Stelle anzutreten? Oder vielleicht auch, wer ist Willy Brandt für Sie?
Also das Schöne am Beruf des oder der Historikerin ist ja, dass, also finde ich zumindest, das Schöne an diesem Beruf ist, dass man selber bestimmt, wie spannend das ist, was man tut, weil man selber die Fragen bestimmt, mit denen man sich seinem Thema annähert. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht morgens aufsteht und sagt, ich mache jetzt nur noch Willy Brandt, sondern die Themen kommen zu einem. Und ich habe an der Universität relativ spät mein Thema gefunden, nämlich politische Inhaftierung und Verfolgung im 20. Jahrhundert, und habe mich schwerpunktmäßig mit den sowjetischen Speziallagern in der Nachkriegszeit in der SPZ beschäftigt. Es sind sehr, sehr viele Sozialdemokraten verhaftet worden und in diesen Lagern interniert oder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Und diejenigen, die es überlebt haben, es waren leider nicht sehr viele, und dann in den Westen gegangen sind, hatten, die habe ich interviewt, die hätten alle mit Willy Brandt zu tun. Die kannten ihn noch. Und das ist eigentlich so mein erster Nicht mein erster, aber das ist ein ganz wichtiger Impuls für mich gewesen, mich mit der Biografie dieses Mannes, mit der Politik dieses Mannes zu beschäftigen, den ich qua Geburtsjahrgang, also qua meines eigenen Alters natürlich noch erlebt habe, aber eigentlich nicht als prägende Figur empfunden habe. Ich bin jetzt 54, ich bin Jahrgang 68, aber die eigentlichen 68er, die haben natürlich ganz andere Erfahrungen und wer noch älter ist, erst recht. Und das ist eigentlich die Annäherung an Willy Brandt für mich auf der wissenschaftlichen Ebene gewesen und über meine Berufstätigkeit als Koordinatorin des Berliner Kollegs Kalter Krieg hatte ich dann auch mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung zu tun. Und irgendwann lag die Ausschreibung für Lübeck auf dem Tisch. Ich habe mich beworben, ganz reguläres Verfahren. Zu meiner großen und wirklich andauernden Freude bin ich es auch geworden. Und leite heute ein Haus mit, ist so ein bisschen schwankt es immer, aber einschließlich der Honorarkräfte 25 bis 27 Mitarbeiter hier an diesem Standort. Ein fantastisches Team, auch alles hochinteressierte, hochmotivierte Menschen, die eben diese Biografie Willy Brandt so zu schätzen wissen, dass sie damit sehr gut arbeiten können.
Was sind Ihre Aufgaben dann konkret?
Also, es ist in der Position, in der ich mich befinde, habe ich natürlich auch viele administrative Tätigkeiten zu erledigen. Das ist kein Geheimnis für niemanden in der Stiftung, dass das nicht meine liebsten Tätigkeiten sind. Der Hauptsitz der Stiftung ist in Berlin. Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Unterstützung, die mir dort zuteil wird. Aber an sich ist es, es ist eine Mischung aus Projektmanagement, würde ich es nennen, und Networking. Das sind eigentlich die Hauptarbeitsfelder, in denen ich mich bewege. Aber wirklich, wie gesagt, immer mit dem Team.
Da wäre auch meine Frage, weil Sie das Team jetzt auch so hervorgehoben haben, was ist Ihnen da in der Zusammenarbeit mit Ihrem Team oder mit Ihren MitarbeiterInnen besonders wichtig?
Ich finde immer, dass die bessere Idee die gute Idee schlägt. Und deshalb bin ich ein großer Freund davon, Dinge auch wirklich auszudiskutieren. Das ist manchmal auch anstrengend, das gebe ich zu. Und natürlich muss am Ende einer sagen, oder eine in dem Fall sagen, hü oder hot, das ist ganz klar. Es muss ja, man kann ja nicht ewig oder alles immer wieder neu aufpacken. Das funktioniert nicht. Aber ich bin froh und ich bin dankbar, dass wir diese Gesprächskultur bei uns am Haus haben. Und dass wir wirklich füreinander einstehen. Und das hat nun auch gerade die Corona-Zeit, ich meine, wir wissen alle, wovon wir reden, da hat es sich ganz besonders gezeigt. Und jetzt darüber hinaus natürlich auch. Das macht Spaß und ich bin dankbar, ja.
Schön. Was haben Sie für Impulse gesetzt, seit Sie da sind? Oder was hat sich durch Sie und Ihre Tätigkeit dort vielleicht auch verändert seit 2018?
Also ich habe ein toll geführtes Haus übernehmen dürfen. Ich bin in meinem Vorgänger Jürgen Lilltacher, den vielleicht einige oder viele noch kennen, wirklich auch in dieser Hinsicht sehr, sehr dankbar. Ich glaube, was durch mich sich verändert hat, ist, dass das Haus ein Stück weit offener geworden ist. Und mit offener meine ich nicht, dass man einfach nur die Tür aufmacht und sagt, nun kommt mal alle, sondern dass wir in allen Arbeitsbereichen und auf allen Ebenen versuchen, uns der Stadtgesellschaft gegenüber noch stärker zu öffnen. Und die Stadtgesellschaft und ihre Themen, soweit uns das möglich ist, auch weiter in unser Haus hineinzuholen, so dass wir eben natürlich zentral die Geschichte, das politische Leben Willy Brandts erzählen, aber eben immer wieder an Themen anbinden, die uns alle heute interessieren und das nicht nur alleine setzen, sondern auch versuchen, in Gesprächen, im Networking herauszufinden, was es dann eigentlich ist, was unserer Community, unserer Nachbarschaft, den Lübeckerinnen und den Lübeckern irgendwie unter den Fingernägeln brennt. Und da finde ich den Lokalbezug eigentlich auch sehr wichtig. Die Mehrheit unserer Besucher sind Touristinnen. Das ist einfach so, das ist in der Stadt Lübeck so. Aber wir möchten eben nicht nur ein touristischer Ort sein, das sind wir auch gerne. Aber wir wollen viel mehr eigentlich ja in gewisser Weise unserer sozialen Verantwortung auch gerecht werden. Wir sind durch den Bund wir sind durch den Bund besonders im Vergleich zu den anderen Institutionen in der Stadt Lübeck auch sehr gut bestellt. Wir nehmen keinen Eintritt. Das ist auch eine Verantwortung und der wollen wir sehr gerne gerecht werden.
Ich habe so ein bisschen natürlich geschaut, was das Haus auch so anbietet. Eben, Sie sprachen gerade von den kostenlosen Führungen, aber es gibt diese Stadtspaziergänge auf den Spuren von Willy Brandt, aber auch kostenlose Telefonführungen. Das fand ich besonders spannend. Wie funktioniert das oder wie wird das Angebot?
Das ist ein neues Format, das wir jetzt 6 oder 9 Monate anbieten. Es ist sozusagen die Probephase gerade angelaufen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Angebot bei uns im Haus haben. Es ist ein spezielles Angebot, ein spezielles inklusives Angebot in erster Linie, aber eben nicht nur. Es kann jeder, wirklich jeder, sich anmelden und mitmachen an diesen Telefonführungen. Aber es ist in erster Linie gedacht und auch speziell so konzipiert, für Menschen mit besonderen Herausforderungen, ob es nun daran liegt, dass sie sich unter Umständen nicht den Bus in die Stadt hineinleisten können, sondern das vom Handy oder vom Sofa zu Hause am Telefon mitmachen möchten oder wer eben nicht gut sieht und Unterstützung dabei braucht. Und das ist auch ein offenes Format. Also es ist sozusagen klassische Führung. Es wird sehr viel erzählt, es wird sehr viel beschrieben. Aber es ist auch immer offen für Rückfragen und es ist sehr viel Platz auch für eigene Erfahrungen und nicht nur thematische Rückfragen, sondern auch allgemeine Rückfragen. Ich finde das ein ganz tolles Format.
Ja.
Und das ist eine Hamburger Agentur für Inklusion, die das anbietet, über die wir das machen. Dort muss man sich auch anmelden. Informationen auf unserer Internetseite, aber dort muss man sich anmelden. Es ist wichtig, dass wir viel, viel, viel inklusiver denken. Das ist auch eine Herausforderung bei uns am Haus. Wer in Lübeck lebt, weiß, Denkmalschutz, Denkmal, Stadtbildpflege und so weiter und so fort. Das sind große Herausforderungen, die einen aber nicht schrecken dürfen. Es wird immer gute Lösungen geben. Man muss eben ein bisschen länger drüber nachdenken mitunter. Aber für mich, für unser Haus, ist das eine der Herausforderungen, die wir noch viel stärker angehen wollen. Das betrifft dann natürlich auch die gesamte Beschilderung, es betrifft Bildunterschriften, es betrifft natürlich auch die gesamte Beschilderung von den Texten, schwarze Schrift auf grauem Hintergrund. Das sieht sehr schön aus, ist aber, kann man nicht mehr machen. Die Zeit ist vorbei.
Und die Treppen sind auch schon so ein bisschen wackelig.
Aber
da kann man wahrscheinlich nichts machen.
Nein, da kann man überhaupt nicht. Also die Ausstellungsfläche befindet sich ja im Erdgeschoss, aber schon die Stufen in das Haus hinein sind eine Herausforderung. Aber Inklusion ist natürlich immer wichtig zu denken mit Blick auf Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Aber es ist ja noch mehr. Es ist auch, also seitdem ich älter werde, seitdem die Deutsche Bahn weiße Schrift auf blauem Untergrund macht, muss ich immer ganz bis zum Schild hinlaufen, damit ich weiß, wie viele Minuten ein Zug Verspätung hat. Das ist ärgerlich und da fühle ich mich nicht aufgehoben. Und wir wollen unsere Besucher auch wertschätzen. Und wir möchten, dass sie kommen. Und wir möchten ihre Fragen haben. Dafür müssen wir uns anders aufstellen.
Ja. Also ich finde, wie gesagt, dieses Telefonangebot wirklich ganz, ganz großartig. Sie haben aber noch so viel mehr zu bieten. Also ich habe gesehen, Sie beherbergen auch Sonderausstellungen. Jetzt zum Beispiel zum Todestag von Christa Wolf gibt es eine Sonderausstellung. Aber auch so viele Angebote für Schüler, für Lehrer, für Kinder. Vielleicht mögen Sie dazu noch ein bisschen was erzählen.
Also der technische Begriff dafür ist, dass wir ein außerschulischer Lernort sind. Das bezieht sich natürlich in erster Linie auf Schülerinnen und Schüler, übrigens nicht nur aus Lübeck, die zu uns ans Haus kommen, sondern inzwischen aus fast ganz Schleswig-Holstein, mitunter aus Hamburg und auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Das war mir auch wichtig, dass wir uns diese Grenze wegdenken. Da gibt es dann wieder andere Probleme, weil das sind andere Schulcurricula und andere Anforderungen. Aber auch das ist das Tolle an einem kleinen Haus, man kann schnell reagieren. Die Angebote, die wir für Lehrkräfte haben, sind in der Regel auch IQSH-zertifiziert. Das heißt, das ist also wirklich eine fachliche Weiterbildung für Lehrkräfte. Und dieses Konzept des außerschulischen Lernortes finde ich auch unglaublich ansprechend, weil es geht darum, in einem anderen Kontext anhand anderer Impulse sich mit Themen auseinanderzusetzen. Seien wir ehrlich, Schülerinnen und Schüler kommen nicht freiwillig in unser Haus. Ist so, muss man akzeptieren, wird man nicht ändern können. Aber sie dann dort, da, dass sie nicht freiwillig sind, sie dort abzuholen, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, und ihnen auch eine Autonomie zuzugestehen und sie selber Themen setzen zu lassen. Also es gibt unglaublich viele Wege, wie das dann doch für alle Seiten übrigens, auch für uns, die wir diese Führungen geben, die wir die Workshops anbieten, sehr, sehr bereichernd. Will ich nicht missen. Will ich nicht missen. Ich mache mir aber gleichzeitig eigentlich auch um diese Generation gar nicht so richtig Sorgen. Also man hört das immer wieder, die werden so unpolitisch. Mit Fridays for Future ist dieser Vorwurf sowieso erstmal komplett weggekegelt, aber es ist eben nicht nur Fridays for Future. Wie ich hier in Lübeck die Jugendlichen erlebe, ist da eine wirklich große politische Klugheit auch vorhanden und ein Interesse. Und eben ist nicht nur in Richtung Politik, sondern auch in Richtung Geschichte. Das finde ich natürlich sehr spannend. Und wenn die Erwachsenen oder die Älteren dann immer sagen, ah, die sind aber nicht, dann tun sie damit ja auch immer so, als wären sie selber das damals gewesen. Und also ich bin alt genug, um zu sagen, nee, das ist nun auch nicht zwingend so gewesen. Ich würde mir wünschen, dass wir stattdessen eine andere Generation noch viel stärker in den Blick nehmen. Und das sind, grob gesagt, jetzt mal so die zwischen 25 und 45 oder 50, die sind mit ihrer Karriere beschäftigt, die sind mit auch wieder in Anführungszeichen mit dem Nestbau beschäftigt, die haben andere Prioritäten. Aber das, da überlegen wir eben auch, wie man das ändern kann. Aber das ist unglaublich schwierig, weil das muss eben auch immer das eigene Interesse, das man ja vielleicht hat, um die Familie herum geplant werden. Dann ist es auch nicht damit getan, dass wir ein Zimmer für Kinder haben, die dann behütet werden während einer Veranstaltung, wenn das nicht konveniert mit den Fütterungs- oder Windels. Also es ist alles auf jeden Fall wahnsinnig komplex und wahnsinnig herausfordernd, aber auch eine große Freude. Macht sehr viel Spaß. Und jetzt drehe ich mich gerade im Kreis mit meiner Antwort. Ich halte es einfach für politisch wichtig und relevant, Angebote genau für diese Generation, für diese Altersgruppe, die nun auch, wenn wir nur über unsere Gegenwart sprechen, aktuell besonders gefordert ist und vielleicht aktuell auch mitunter so ein bisschen abdriftet. Mhm. Ich will das niemandem unterstellen, aber wir alle gehen mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft und durch unsere Straßen. Und ich glaube, dass wir dort, wie auch immer die Lösung aussehen wird, wir werden sie suchen müssen.
Haben Sie denn da auch schon Vorstellungen oder auch Visionen, wo Sie mit dem Willy Brandt-Haus noch hinwollen? Oder was sind da vielleicht große Ziele noch, die noch ausstehen?
Also wir haben ein sehr großes Ziel, aber ich kann leider jetzt an dieser Stelle nicht so viel darüber sagen. Wir planen eine neue Dauerausstellung und wir fangen damit Anfang des Jahres an. Natürlich sind wir gedanklich schon länger damit beschäftigt. Es tut mir jetzt leid, es ist noch zu früh, um wirklich dazu viel zu sagen. Natürlich, unser eines Anliegen habe ich eben schon angedeutet, wir wollen auf jeden Fall inklusiver werden. Wir wollen auch noch, soweit wir es können, eben partizipativer werden. Wir müssen aber für uns selbst auch erstmal definieren, was genau wir darunter verstehen. Auch das, es sagt sich immer so schön und klingt auch so toll, aber was bedeutet es eigentlich tatsächlich? Wie weit will man gehen? Gibt man die kuratorische eigene Professionalität auch aus der Hand? Also das sind auch Fragen, die man sich ganz persönlich stellen muss, die man sich für die Institution stellen muss, die man sich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen muss. Das ist ein langer Diskussionsprozess, den wir haben. Nichtsdestotrotz wird es in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Und wir denken auch schon sehr laut und auch schon länger darüber nach, dass wir uns fragen, inwieweit wir wirklich an der biografischen Erzählung weiterarbeiten wollen. Also momentan ist unsere, wie ich finde, sehr, sehr schöne und sehr gut funktionierende Ausstellung eben biografisch sortiert. Jeder Raum ist quasi ein biografisches Kapitel, Kindheit und Jugend, Flucht und Exil, Berlin, Bonn, nochmal Bonn. Und dann schließlich der Staatsmann ohne Amt. Also das hat natürlich große Vorteile, eine politische Biografie so zu erzählen, weil schlicht und ergreifend, egal ob unsere Gäste nun 8 Jahre alt sind oder 88, jeder weiß, das Leben wird von vorne nach hinten gelebt. Aber daraus ergibt sich eben auch eine gewisse Zwangsläufigkeit. Und dann könnte es doch unter Umständen so wirken, und genau das wollen wir vermeiden, dass ein Junge, der in Lübeck als armes Arbeiterkind geboren wurde, uneheliches Kind, sozial und gesellschaftlich auch, also nicht gut aufgestellt und auch nicht zwingend gut behandelt, dass das zwangsläufig ist, dass am Ende daraus ein Friedensnobelpreisträger kommt, wird. Und deshalb versuchen wir, vielleicht auch andere Themen zu setzen, für die wir jetzt gerade noch nicht den richtigen Begriff haben, aber sagen wir mal demokratische Leitgedanken oder es klingt jetzt alles noch viel zu abstrakt, weil wir eben gerade noch in diesem Gedankenprozess sind. Aber was könnte das sein?
Ja. Also
ein Thema, das mich selber sehr fasziniert, ist Mut. Das könnte sich sehr schön durch die Biografie ziehen. Aber das ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner und erster Gedanke und auch noch völlig ins Blaue gesprochen. Mal schauen.
Aber das wäre genau auch eine Frage von mir gewesen, eben wie sich auch das Andenken an Willy Brandt verändert hat. Oder eben, wo man dann auch sagen möchte, ja, das ist jetzt vielleicht schon so auserzählt. Wir möchten das nochmal neu erzählen. Wir möchten dann die Schwerpunkte auch nochmal anders setzen als in den letzten Jahren. Also das passt da dazu sehr gut.
Es kommt ein zweites hinzu. Die Generation derer, die noch persönliche Bezüge zu Willy Brandt haben, die werden weniger. Das ist einfach so. Wir müssen neue, wir müssen andere, wir müssen die nachgewachsenen Generationen ansprechen, bei denen eben nicht nur der persönliche Bezug zu Willy Brandt fehlt, sondern eben auch das Wissen und das Verständnis über den Kalten Krieg, die keine Vorstellung davon haben, was es heißt, in einem geteilten Land zu leben. Die sich also ganz andere Fragen stellen und die wir auch ganz anders an diese Themenkomplexe heranführen müssen. Das ist letztendlich kein Hexenwerk. Geschichte geht weiter. Auch, ne, also Bismarck ist schon länger tot. Ne? Aber ich denke doch, dass wir uns diese Herausforderung stellen müssen und dass wir sie zumindest durchdiskutieren und versuchen zu beantworten müssen.
Vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück. Was waren Highlights oder Ihre größten Highlights in den letzten Jahren, Willy Brandt Haus?
Oder kann man das gar nicht so sagen? Also das ist wirklich schwierig zu sagen, weil wir haben ja auch so viele unterschiedliche Veranstaltungen. Also ich persönlich liebe die Museumsnacht. Muss aber gleich dazu sagen, ich glaube, ich habe jetzt 3 oder 4, wegen Corona, glaube ich, nur 3 Museumsnächte mitgemacht. Ich habe noch nie was anderes gesehen als das Willy Brandt Haus. Aber ich liebe es und ich habe auch diese letzte Museumsnacht, also die hat mich so begeistert.
Ja, die war schön.
Mit welcher Muße und mit welcher Ruhe unsere Gäste durch das Haus flaniert sind, wie sie sich mit unserem Angebot und auch mit der Ausstellung, also das ist uns allen aufgefallen, wie intensiv die Ausstellung wahrgenommen und gelesen wurde und diese schöne Stimmung. Dann finde ich natürlich auch unsere großen Formate, die Willy Brandt-Rede, die wir einmal im Jahr zusammen mit der Hansestadt Lübeck veranstalten, Bundespräsident Steinmeier, sowas erlebt man auch nicht immer. Oder Alexandra Dulkewitsch, die Stadtpräsidentin von Danzig, neben mir saß ein polnischer Aufpasser, in Anführungszeichen, der alles mitgeschrieben hat, was sie gesagt hat. Das sind einfach auch so politische Momente, die geben einem auch über die eigene Arbeit hinaus wirklich nochmal sehr zu denken. Ich genieße unsere Veranstaltungen mit unseren jungen Gästen. Ich finde das fantastisch, wenn sie ins Haus kommen und Fotorallies machen. Wir haben für uns jetzt Urban Sketching als Thema entdeckt. Und dann ziehen sie durch die Stadt oder durchs Haus und zeichnen dieses journalistische, schnelle Zeichnen. Aber setzen sich eben darüber mit der Biografie dieser Person auseinander. Und lass die so 15, 16, 17 Jahre alt sein. Und dann geht es eben um die Phase, in der Willy Brandt, damals Herbert Frahm, 15, 16, 17 Jahre alt war. Ich finde das fantastisch. Das macht richtig Spaß. Das bringt so ein Funke über.
Ja, auch auf mich. Ja. Wir sind bei Kultur. Wie schätzen Sie die kulturelle Landschaft in Lübeck ein?
Ich da kann ich jetzt nur weiter so strahlen und leuchten. Also das eine ist, was ich an Lübeck ungemein schätze. Und ich habe vorher in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin, also in großen Städten gelebt, weil ich, als ich aus Tokio zurückkam, immer gesagt habe, es muss eine Skyline her. Ich gehe nirgendwo hin, wo keine Skyline ist. Und jetzt bin ich hier in Lübeck und bin hingerissen von der Stärke dieser Stadtgesellschaft, von dem Gemeinschaftsgefühl, das hier wirklich aktiv gelebt wird. Das habe ich noch nirgendwo, irgendwo, auch nur im Ansatz so erlebt. Gleichzeitig muss man sich selber natürlich auch immer wieder selber dran erinnern. Ich gehe jeden Morgen ins Büro über die Glitzerbrücke, liegt diese schöne Stadt vor mir, jeden Tag anderes Licht, andere Verhältnisse und so. Aber ich muss mich eben auch selber dran erinnern, dass Lübeck nicht nur die Altstadtinsel ist. Und das gilt auch für den Kulturbereich. Ja. Und so sehr ich das schätze und ich habe so tolle Leute hier kennengelernt, die ganz kleine oder auch ganz großen Institutionen angehören, die aber immer irgendwie das große Ganze und die Gemeinschaft in ihrer Tätigkeit und auch das Interessieren anderer zu ihrer Zielsetzung gemacht haben. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir auch für mein Haus mehr Power, mehr Ressource wünschen, damit wir sind ein kleines Team, damit wir das auch schaffen, runterzukommen von dieser Altstadtinsel. Das kann man kaum vermeiden mit dem, was man mitbringen kann. Aber wir müssen dahin, ich will dahin. Mhm. Und ich, wer mir hilft, ist herzlich willkommen. Uns, wer uns hilft, ne? Also das
ja, natürlich, na klar. Was würden Sie denn auch sagen, was die Wirkung oder welche Wirkung, welchen Einfluss hat die gesamte Kultur auf den Standort Lübeck, auf die Wirtschaft, auf den Tourismus, auf die Fachkräfte hier? Also genau, Lübecks Kultur ist unglaublich vielseitig.
Also es ist unglaublich vielseitig. Und es wundert mich immer wieder, dass irgendwie Backstein und Marzipan trotzdem immer noch die ersten Assoziationen sind. Ja. Und ich ertappe mich auch selber dabei, wer von mir alles Marzipan geschenkt bekommt. Ja, ne? Also bin ich auch dabei. Das ist einfach so. Aber ich glaube wirklich, dass, also zumindest in der Zeit, in der ich hier bin, kann man auch wirklich sagen, dass die Kulturinstitutionen sich schon in der Zeit, in der ich hier bin, kann ich schon sagen, dass ich beobachte, dass da auch eine Art Gegengewicht, nee, ich will das gar nicht als Gegengewicht bezeichnen, sondern als ein Zusatz, als eine Verbreiterung, als das Ganze etwas bunter zu machen. Also nicht nur der rote Klinker, sondern mit Kunst im öffentlichen Raum. Also der Kulturfunker ist einfach fantastisch. Mit den großen Ausstellungen. Was wären wir ohne die Stiftungen, die all das ermöglichen? Oder das in dem ersten Jahr, in dem ich hier war, war 875 Jahre Lübeck. Das hat mich unglaublich begeistert, wie viele Institutionen sich da zusammengetan haben, um eine übergreifende Geschichte. Und zwar nicht nur durch die Zeit 875 Jahre, sondern eben auch multiperspektivisch unterschiedliche Aspekte hineinzuziehen. Also ich glaube, Marzipan und roter Klinker werden immer bleiben, aber es wird bunter, es wird noch besser.
Sehr gut. Das heißt, es wäre auch was Sie, Lübeck, wünschen würden, dass es noch bunter wird.
Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt.
Und wo liegen, Sie sagten gerade schon, ja, wir dürfen auch raus aus der Altstadtinsel. Sehen Sie noch andere Herausforderungen oder Nachholbedarf? Was fehlt Lübeck noch?
Also tatsächlich gibt es etwas, was mir immer wieder auffällt, was Lübeck fehlt. Aber das der Zug ist abgefahren schon vor langer, langer Zeit. Ich stolpere immer mal wieder auch an so ganz kleinen Dingen im Kulturbereich darüber, dass die Universitäten und Bildungseinrichtungen hier in dieser Stadt keine geisteswissenschaftliche Fakultät haben. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel liefern, aber es ist immer mal wieder, dass man denkt, da ist aber eine Lehrstelle. Oder dieses Thema wäre doch wirklich wichtig und interessant mal zu vertiefen. Mit wem kann ich das tun? Und dann ist da niemand. Also ich bin ja auch in verschiedenen Arbeitskreisen in dieser Stadt tätig. Arbeitskreis Zeitgeschichte, Forum Erinnerungskultur Lübeck. Das sind wunderbare, großartige Initiativen, die sich immer wieder neu diesen Themen annehmen. Und viel mehr als Desiderate zu beschreiben, können wir gar nicht, weil wie gerne würde man sagen, dieses oder jenes Thema ist so interessant, da könnten doch mal Studierende ran. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ja, man gildet nicht. Weitersuchen, aufbauen, ja. Netzwerken, Ideen reinbringen. Das ist die Zielvorgabe.
Ja. Sie kooperieren ja dann bestimmt auch noch mit den anderen Willy Brandt-Häusern oder Foren, oder? Also stimmen Sie sich da gegenseitig ab?
Also ja, der dritte Standort, also der Standort in Unkel, ist jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr Teil der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Das heißt, wir befinden uns auch gerade in einem Prozess, in dem wir darüber diskutieren, ob wir gewisse Schwerpunkte setzen, wo und wie wir uns gut ergänzen können. Man muss das Rad nicht jeden Montag neu erfinden. Also da ist bestimmt viel Raum und Platz und Idee für die berühmten Synergieeffekte. Gleichzeitig ist immer zu bedenken, dass jeder Ort, an dem sich die Stiftung mit einem Ausstellungshaus befindet, seine ganz eigenen Logiken hat. Lübeck tickt anders als Unkel, Unkel tickt anders als Berlin und Berlin wieder anders als Lübeck. Auch das ist ein Prozess, den wir gerade angehen. Das wird bestimmt super.
Sehr gut. Wir wollen noch mal kurz über Leben in Lübeck sprechen. Sie leben ja nun auch schon ein paar Jährchen hier. Was war Ihre erste Begegnung oder erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit dieser Stadt?
Tatsächlich tue ich das, aber das wäre jetzt, also meine erste Begegnung mit dieser Stadt ist ja während meiner Schulzeit gewesen, als ich in Plön auf dem Internat war. Mhm. Und ich weiß nicht, soll ich?
Dürfen Sie gerne erzählen. Also ich finde es spannend.
das war Mitte der 80er. Und wir sind Wochenends, als wir dann alt genug waren und auch motorisiert, entweder nach Kiel oder nach Hamburg oder nach Lübeck in die Disco gefahren. Und als ich 2018 hier war, um nach einer Wohnung zu suchen, laufe ich über die höchste Torbrücke und sehe das Höchst und ich habe so schallend gelacht. Ich habe so schallend gelacht, weil ich habe so schöne, so lustige Abende und Nächte dort verbracht. Und dann gibt es das noch. Also damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, das ist eine schöne Erinnerung. Was macht Lübeck so lebenswert für Sie?
Das Wasser und der blaue Himmel. Ich finde, das ist eine eigene Farbe. Ich nenne die auch Lübecker Blau. Ich fotografiere sie auch. Dieser nördliche Himmel, auch je weiter man nach Osten kommt, Himmel ist mein Ding, mein Element. Das liebe ich.
Und haben Sie, Sie nannten vorhin schon die Glitzerbrücke, über der Sie morgens immer Richtung Willy-Brandt-Haus flanieren, sozusagen. Was gibt's noch an anderen Lieblingsorten für Sie hier?
Ja, also die Wakenitz. Mein Mann hat mir ein Stand-Up-Paddling-Board geschenkt, das ich natürlich nicht so nutze, wie ich das tatsächlich gerne täte. Aber so ein später Sommernachmittag auf dem Rücken liegend, auf dem Brett, sich die Wakenitz einfach runtertreiben lassen, ist fantastisch.
Sie haben auch im Vorhinein von einprägsamen Momenten gesprochen. Unter anderem gab es da den Knabenchor oder die Kantorei.
Mein Mann und ich haben den Großteil unserer Ehe als Pendelehe verbracht. Sind fast 18 Jahre lang haben wir Hamburg-Berlin gependelt, was aufgrund des Berufs meines Mannes auch gut machbar war, weil er nicht 5 Tage die Woche vor Ort sein musste. Ich fand das auch einen sehr schönen Zustand, wenn man sich auf den anderen freuen kann, wenn man den anderen vermissen kann. Also wie auch immer. Wir haben erst gedacht, na gut, ob wir nun Hamburg-Berlin, dann können wir auch Lübeck-Berlin pendeln. Wir haben aber sehr schnell festgestellt, dass erstens diese eine Ecke, nochmal hoch von Hamburg nach Lübeck, der Pendelei eine andere Qualität verleiht. Und eben auch, dass wir beide uns in diese Stadt so verliebt haben und dass wir so mit offenen Armen hier aufgenommen worden sind. Und dass mein Beruf, meine Tätigkeit am Willy-Brandt-Haus eben auch an Wochenenden stattfindet. Also dass wir schnell gesagt haben, das wird nichts. Und zu meiner großen Freude war es eben mein Mann, der das gesagt hat. Und wir saßen, das muss ja Weihnachten 2018 gewesen sein, im Dom, so eingemummelt in diese dicken Bundeswehrdecken, die man da bekommt, und lauschen diesem wunderbaren Konzert, und irgendwann beugt er sich so rüber und sagt, du, übrigens, ich will hierher ziehen. Oh. Lass uns Berlin aufbauen. Und das ist wirklich, da denke ich auch ganz oft dran, weil ich natürlich auch dankbar bin. Ich meine, das ist für Paare, viele Paare stehen vor der Herausforderung, wie sie ihr Berufsleben organisieren. Das ist nun mal einfach so. Und dass mein Mann dann gesagt hat, na klar, gehe ich mit. Danke.
Ja, das ist beachtenswert. Ja. Wir haben gegen Ende noch einmal das Format, das eine Frage gibt. Wir hatten hier die Vorgänger Bruno Hönel und Tim Klüssendorf, mit dem wir vorgesprochen haben, und beziehungsweise ich. Und die haben sich auf die Frage geeinigt, die sie ihnen stellen möchten. Die wussten aber nicht, wer der Nachfolger, die Nachfolgerin ist. Was ist ihr Geheimtipp für Lübeck? Das dürfen Sie beantworten.
Dann ist es ja kein Geheimtipp mehr.
Also es wurde zum Beispiel mit den Jungs haben wir gesprochen, die meinten Don Vito, diese Pizza-Bäckerei, das war ein Geheimtipp.
Ja, der ist auch super.
Das wurde genannt.
Ja, also es ist mit Sicherheit kein Geheimtipp, aber ich habe wunderbare laue Sommerabende mit Freunden und gutem Essen und gutem Wein im Garten, im Hof, an dem kleinen Goldfischteich im Mira verbracht. Hm. Das ist ein Ort und sind Momente für mich echter Glückseligkeit.
Schön. Das ist vielleicht kein Geheimtipp, aber es ist trotzdem wirklich ein wunderschöner Ort. Das ist wahr. Sie dürften auch noch eine Frage weitergeben an den nächsten Gast, die nächste Gästin. Was würde Sie interessieren? Da können Sie jetzt.
Also ich gucke gerade auf Kirchtürme. Welches ist die liebste Kirche in der Stadt?
Ja, da hat man auf jeden Fall Auswahl.
Ja, ich halte die Frage jetzt nicht unbedingt für die Schlauste, aber es ist die erste, die mir einfällt.
Ist gut, das gehen wir weiter. Zu guter Letzt, gibt es was ich Sie noch hätte fragen sollen, dürfen, oder was Sie noch gerne ergänzen würden, gerne noch gesagt hätten?
Nein.
Ach gut.
Ich bedanke mich, dass ich so ausführlich auch antworten durfte. Waren tolle Fragen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich bedanke mich bei Ihnen wirklich für Ihre Offenheit und für das schöne Gespräch. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Vielen herzlichen Dank nochmal, liebe Bettina Kreiner, für Ihre Zeit und für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.